Ich beginne den Podcast heute einmal mit einem chinesischen Sprichwort. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Windmühlen und die anderen Mauern. Hiermit möchte ich gleich zwei Brücken schlagen. Zum einen beleuchte ich mit meinem heutigen Gast das Land China etwas genauer, weil er als Deutschgeborener, genauer gesagt in Koblenz, seit 15 Jahren dort lebt und als Architekt arbeitet. Zum anderen gehört er wahrlich zu der Gruppe, die verstanden haben, dass andere Umstände, die das Land gegenüber Deutschland zweifelsfrei aufweist, viel Flexibilität und Gelassenheit erfordern. Es braucht mitunter ganze Parks von Windmühlen, um dem dortigen Leben und Arbeiten gerecht zu werden, es überhaupt zu verstehen. Arbeiten ist in diesem Zusammenhang ein perfektes Stichwort, denn mit seinem Forschungsprojekt Sustainable Office Towers 2 wird nicht nur seine Expertise für Bürobauten aufgezeigt, es geht vor allem um die Kombination neuester Trends in der Arbeitsplatzgestaltung und diese mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit zu verbinden. Dabei strebt er mit Letzterem bei diesem Projekt eine Goldzertifizierung der DGNB an. Spannend finde ich darüber hinaus, dass darüber ebenso untersucht wird, wie wir während und nach der Covid-19-Pandemie zusammenarbeiten und leben könnten. Nun möchte ich die Spannung nicht länger auf die Spitze treiben und heiße daher Thomas Fritsche von selbigen Architekturbüro herzlich willkommen. Lieber Thomas, herzliche Grüße von München in das 8.771 Kilometer entfernte Shanghai. Ich freue mich auf unseren Austausch heute.
Hallo Kelly, ich freue mich auch. Liebe Grüße aus Shanghai. Fangen wir an.
Das tun wir. Ich würde aber gerne im Vorfeld noch aufgrund der Entfernung vorbeugen, dass es möglicherweise zu schlechterer Qualität hinsichtlich Verbindung und Akustik kommen kann. Also ich bitte bereits schon mal an dieser Stelle um Verständnis, weil ich habe mit dem Thomas ja schon im Vorfeld einige Male telefoniert und das Internet spielte uns doch nicht selten einen Streich. Fängt schon an. Lieber Thomas, du hast in Stuttgart bis 1988 Architektur studiert. Findest du nach deinem Ermessen, dass die Stadt, also dass Stuttgart, eine gelungene Stadt- und Gebäudearchitektur hat?
Doch, ja, auf alle Fälle. Also mir hat Stuttgart immer sehr gut gefallen. Es war eigentlich, denke ich, die ideale Stadt für jüngere Menschen, dort aufzuwachsen. Es ist überschaubar alles. Man kennt sich, man kennt seine Sportvereine, man macht Freunde dort. Und das hält auch an. Also wenn ich heute nach Stuttgart komme, treffe ich immer wieder meine Freunde, die ich von früher noch kenne. Also insofern, Stuttgart ist eine gelungene Stadt. In der Architektur ist es auch gelungen. Ich beobachte jedes Mal, wenn ich herkomme nach Stuttgart, die Stuttgart 21-Entwicklungen. Also insofern, mir gefällt es.
Dann kommen wir mal nach China. Wir befinden uns laut chinesischem Kalender im Jahr der Ratte. Das ist jetzt nicht gerade mein Lieblingstier und ich kann dem jetzt nicht wirklich was Positives abgewinnen, aber es wird es sicher geben. Für was steht denn das Tier in China und was bedeutet es für dich persönlich?
Also das Tier, die Ratte, steht für Glück und Gewinn. Ich persönlich kümmere mich nicht so oder beschäftige mich nicht so mit solchen Sachen und ich richte mein Leben auch nicht danach aus. Es ist ja alle 12 Jahre immer das Gleiche oder wiederkommend das Gleiche. Also insofern ist es nicht so von großem Interesse für mich.
Mhm. Jetzt bediene ich mal ein Klischee, was du sicher schon häufiger auch beantworten musstest. Also kurz gefragt, wie, warum, weshalb China?
Ja, warum China? Also ich habe ja in Stuttgart ein Büro geführt und ein kleines Büro, aber wir waren, denke ich, einigermaßen erfolgreich. Aber das hielt nicht ewig und dann habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was mache ich eigentlich, wenn es hier in Stuttgart oder in Deutschland nicht mehr so richtig läuft für mich? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Ausland zu beschäftigen. Erst dachte ich an Norwegen und dann an die baltischen Länder. Und dann kam wurde eine Reise angeboten von der Bundesarchitektenkammer. Und die wurde bezuschusst, auch von einem Bundesministerium. Und die Reise ging nach China. Und dann habe ich mich einfach angemeldet. Ich dachte, ich müsste schnell sein. Ich war aber lange Zeit der Einzige. Und ich bin dann nach China gereist im Jahr 2004 mit einer Gruppe von 15 Architekten und Ingenieuren. Und es hat mir dort gefallen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, alles vorzubereiten, um schnellstmöglich nach China zu gehen. Und das habe ich dann 2005 getan. Seitdem bin ich hier.
Ich schließe daraus, dass du im Vorfeld kein Chinesisch konntest. Wie sieht es denn jetzt damit aus?
Also im Vorfeld nicht und heute auch nicht. Ich bin leider etwas faul vielleicht im Lernen von Sprachen. Ich habe es mal versucht, aber es ist eben auch nicht gerade die einfachste Sprache. Und ich habe es dann sein lassen. Im Nachhinein eigentlich schade, denn mit 15 Jahren China sollte ich fließend Chinesisch sprechen können und auch lesen und schreiben können. Aber nein, es ist halt so passiert, jetzt ist es zu spät oder ich habe jetzt keine Lust mehr. Also insofern, ich spreche etwas Chinesisch, wenn ich mit dem Taxi unterwegs bin, aber ich kann kein fließendes Chinesisch.
Ist das quasi dann auch für die Chinesen das Englisch gang und gäbe dann oder wie verständigt ihr euch dann?
Ja, also wir sprechen Englisch und es ist nicht so, dass viele Chinesen Englisch sprechen könnten. Viele Chinesen lernen zwar oder eigentlich alle Chinesen, denen man im Berufsleben begegnet, haben in der Schule Chinesisch gelernt, nur sie haben es nie üben können. Und insofern sind sie sehr scheu, es zu versuchen. Es gibt zwar einige Leute, und die gut Englisch sprechen und die helfen mir dann als Übersetzer. Und das funktioniert gut. Ich würde auch, wenn ich Chinesisch sprechen könnte, es im Geschäftsleben gar nicht anwenden können, weil die Sprache sehr schwierig im Aufbau ist, beziehungsweise man kann zwar das übersetzen, was man hört, aber man versteht es nicht. Die Bedeutung der Sätze und der Wörter ist doch immer sehr schwierig zu erschließen. Also insofern, mit Englisch geht's gut.
Was waren denn deine ersten Aufträge in China? Und wann kamen die? Also du bist jetzt 2005 nach China gegangen. Wie lange hat es gedauert, bis die ersten kamen und was waren die ersten Aufträge?
Also wir haben ja im Jahre 2005 bereits ein Büro gegründet hier mit drei jüngeren Chinesen zusammen. Wir haben damals an vielen eingeladenen Wettbewerben teilgenommen und auch einige davon gewinnen können. Und daraus kamen dann die ersten Aufträge. Nicht immer gleich im Anschluss an den Wettbewerb, manchmal etwas verzögert. Aber so kamen einfach die ersten Aufträge für zwei Bankgebäude und dann noch ein weiteres Gebäude und so weiter. Also am Anfang Wettbewerbe, später haben wir uns, sagen wir mal, einen gewissen Namen gemacht und wir wurden weiterempfohlen. Und insofern kamen dann auch immer mehr Aufträge über direkte Beauftragungen.
Was mir unter anderem in China und in Teilen des Nahen Ostens auffällt, ist die rasante Bauweise. Die werden ja binnen kürzester Zeit da hochgezogen. Also wirklich auch große Bauprojekte werden dort realisiert. Schauen wir uns einfach mal den von Zaha Hadid Architects geplanten Pekinger Flughafen an, der nur in 4 Jahren Bauzeit realisiert wurde. Ich will gar nicht von unseren reden. Den Vergleich lassen wir gleich. Oder eben die Rekordleistung der Firma Broad Sustainable Building aus der chinesischen Provinz Hunan. Weil die bauten ein 15-stöckiges Gebäude binnen einer Woche und ein 30 Stockwerke hohes Hotel innerhalb von 15 Tagen. Und die Beispiele ließen sich wirklich noch weiter fortführen. Hast du Vertrauen in diese Gebäude aus architektonischer Sicht?
Also aus architektonischer Sicht, das ist ja eigentlich die Frage, ob sie mir gefallen oder ob ich sie als gut funktionierend betrachte. Die meisten Gebäude hier tun das. Also ich habe schon Vertrauen in die Gebäude. Sie sind vielleicht in der Detailausführung nicht so perfekt, wie wir das vielleicht gerne hätten. Aber das ist eben der schnellen Bauzeit geschuldet. Und insofern Vertrauen auf alle Fälle. Und diese schnell erstellten Gebäude, die du gerade erwähnt hast, das sind ja Fertigteilgebäude. Also das sind Gebäude, die wirklich im Werk vorbereitet wurden, auf die Baustelle gebracht wurden und dann dort zusammengeschraubt worden. Also das kann man nicht vergleichen mit einem herkömmlich erstellten Gebäude.
Das bedeutet, da die Bauzeiten im regulären Bauen wären ähnlich denen im europäischen Maßstab jetzt mal gegenübergestellt.
Ja, eigentlich vom Prinzip her schon. Nur man arbeitet natürlich hier auch 24 Stunden an wichtigen Bauwerken, also den ganzen Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und mit Riesenmannschaften und einer Riesenlogistik dahinter. Insofern kann man das nicht ganz mit Deutschland vergleichen, aber viele Sachen dauern natürlich genauso lange. Also bis eine Betondecke ausgehärtet ist, das dauert hier genauso lange. Aber es ist halt, sagen wir einfach mal, eine andere Logistik dahinter. Es sind einfach mehr Leute auf der Baustelle und daher, vielleicht klappt das daher schneller.
In Deutschland oder Deutschland ist ja bekanntermaßen ein Land der Normen und Vorgaben. Das weißt du genau, weil du hast natürlich auch in Deutschland gearbeitet einige Zeit, bevor du nach China gegangen bist. Inwieweit spielen denn bei chinesischen Gebäuden Normierungen eine Rolle?
Also es gibt hier in China einen sogenannten Building Code. Das heißt, es gibt unheimlich viele Vorschriften, selbst für Details und für Gebäude, Konzepte und so weiter. Also es ist alles sehr stark geregelt und insofern für uns Deutsche nichts Neues. Nur es ist ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Und wir als entwerfende Architekten kommen gar nicht in Kontakt eigentlich mit den ganzen Vorschriften für Details oder Brandschutz, also die Ausführung von Türen oder Ähnlichem. Insofern, ja, es gibt viele Vorschriften. Wir haben auch mit vielen dieser Vorschriften zu tun, aber bei weitem nicht mit allen.
Vermisst du in irgendeiner Form eine Regulierung für einen bestimmten Bereich, wo du sagst, das würde es dir in deiner Arbeit deutlich vereinfachen?
Nein, das tue ich nicht, nein. Es gab früher vielleicht hier oder da eine Lücke oder es wurden viele Sachen gleich behandelt, obwohl man sie hätte unterschiedlich behandeln können. Aber das ist inzwischen alles doch sehr detailliert und sehr unterschiedlich ausgeführt. Also insofern, ich vermisse nichts, nein.
Dann betrachten wir einmal die Lebenswelten beider Völker, also Deutschland und China. Also wie sie leben, arbeiten, wohnen etc. Und ziehen wir die dafür benötigten Gebäude in diesen Kosmos. Welche Unterschiede siehst du denn da? Gibt es Aspekte, die in Deutschland effektiver gehandelt werden und auch umgekehrt?
Also ein großer Unterschied ist natürlich hier der Städtebau. Das heißt, die chinesischen Städte sind ausgerichtet, oder alle Gebäude in den Städten, Wohngebäude, sind ausgerichtet nach der Sonne. Also sie sind alle nach Süden orientiert. Und dadurch entstehen keine Straßenräume, keine schönen Plätze oder Platzräume. Insofern ist die Stadt etwas wie die 60er Jahre Neubaugebiete, die wir in Deutschland hatten oder vielleicht auch ähnlich wie manche DDR-Siedlung. Ich vermisse die europäische Stadt im Städtebau mit ihren Straßen und Plätzen. Und in der Architektur vermisse ich die horizontale Schichtung verschiedener Funktionen. Es ist hier alles vertikal geschichtet, also es stehen Wohngebäude oder Wohnbaugegenden neben Bürogegenden oder Districts. Es gibt keine Überlagerung, wie wir das aus deutschen Städten kennen, zum Beispiel in den ersten Geschossen Geschäfte, Läden und Geschäfte, darüber Büros und oben drüber Wohnungen. Das gibt es hier leider nicht und das macht die hiesigen Städte, sagen wir mal, etwas schwierig. Also vom Erlebniswert sind sie nicht so interessant.
Nun hast du ja eine Expertise im Bürobau und du sagst, die Mischnutzung gibt es als solches noch nicht. Bist du denn dabei, diese den Chinesen dort schmackhaft zu machen, von den Vorteilen zu überzeugen oder lassen die nicht mit sich reden?
Also wir würden ja gerne durchmischen, aber das ist schon schwierig, weil die Gebiete, in denen wir bauen, also die vom Stadtplan her, die haben eine gewisse Widmung. Das heißt, wir können in einem Bürogebiet keine Wohnungen machen. Wir können einen Trick anwenden oder unsere Bauherren tun das, indem sie sogenannte Soho-Apartments machen. Das sind dann Büroflächen, in denen auch gewohnt werden kann oder das sind kleine Büros mit einer Kitchenette und so weiter. Also insofern, eine kleine Durchmischung gibt es schon. Aber solange die städtebaulichen Vorgaben eben dagegen sprechen, haben wir keine Chance, das zu verändern. Und außerdem ist die Nachfrage am Markt ja das Wichtigste. Und da sieht es meiner Meinung nach so aus, dass die Chinesen gerne mit dem, was sie jetzt haben, weiterfahren. Es läuft ja noch. Also es gibt von daher auch keinen Grund, das zu verändern.
Wie sieht es denn mit dem Wohnungsbau aus? Also wir werden hier häufig in den Medien informiert, dass es ein Überangebot von Wohnungen gäbe. Ist es so?
Also das ist das, was ich auch höre. Nun lebe ich in Shanghai, beziehungsweise Shanghai an der Ostküste, und alle großen Städte wie Peking, Shanghai, Shenzhen an der Ostküste haben eigentlich kein Überangebot. Also Wohnraum ist vielleicht nicht knapp hier, aber es gibt keinen Leerstand, zumindest keinen sichtbaren Leerstand. Vielleicht ganz weit draußen, aber eigentlich ist in unserem Bereich hier kein Überangebot vorhanden. Wie es weiter draußen aussieht, weiß ich nicht. Also ich höre es zwar, dass es viel zu viele Wohnungen gäbe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich bin auch nicht so oft in diesen Gebieten.
Jetzt abonniere ich ja schon seit geraumer Zeit die South China Morning Post. Dort habe ich mal gelesen, dass das Healthy Living dort zunehmend an Bedeutung gewinnt. Woher kommt denn der Gedanke der Chinesen und wie wollen Sie die Kriterien da umgesetzt sehen, baulich gesehen?
Also der Gedanke kommt, oder die ganze Sache ist natürlich damit verbunden, dass China enorm gewachsen ist und das enorm stark geworden ist wirtschaftlich und die Chinesen in den Ballungsräumen immer mehr Geld verdienen, also auch durchschnittliche Chinesen, und sich es leisten können zu verreisen. Und wenn sie verreisen nach Europa, in die USA oder so, dann sehen sie andere Sachen, als sie zu Hause haben, oder sie sehen eine Entwicklung, die weiter ist als in China. Und sie kommen dann natürlich zurück und möchten etwas Ähnliches auch haben. Und es geht ja bei uns im Westen zum Beispiel sehr viel um das Thema Umweltschutz, um das Thema gesundes Essen, Bioläden und all solche Sachen. Und wenn du als Chinese dann eben das Geld hast und schon ein oder zwei Wohnungen hast und einen schönen großen Wagen, dann fragst du dich vielleicht irgendwann auch, warum nicht auch gesundes Essen? Warum nicht auch einen Teppichboden, der keine Ausdünstungen hat? Und so kam das eben, oder so kommt das. Und das wird auch immer mehr in China.
Welchen Wagen fährst du denn dort?
Also ich fahre gar kein Auto. Wir haben ein wunderbar ausgebautes U-Bahn-System mit 17 Linien mittlerweile. Ich sage immer, egal ob sie voll ist oder nicht, sie fährt. Und man steht im Auto sehr häufig hier im Stau. Und dann haben wir, das ist noch besser eigentlich, wir haben so etwas Ähnliches wie Uber. Und das ist deswegen ganz toll, weil sie eben für wenig Geld dort ein Auto mieten können. Und das bringt sie überall hin und fährt dann weg. Sie haben nicht das Problem eben mit Parkplatzsorgen oder Wartungssorgen. Also insofern ist das sehr einfach. Ich habe kein Auto hier.
Du hast jetzt gerade den Umweltschutz angesprochen. Was viele mit China verbinden, ich auch, ist die smogverdächtige Luftverschmutzung in den Megacities aufgrund fehlender oder schlecht realisierter Umweltkonzepte. Das war auch lange so, doch nunmehr scheint es wohl seit geraumer Zeit eine Wende zu geben. Erneuerbare Energien, Klimaschutz treten stattdessen in diese längst fälligen vergangenen Fußstapfen. Wie wirkt sich dieses Umdenken auf die Gebäudeplanung aus? Mit anderen Worten, wird Nachhaltigkeit von den Bauherren und Investoren ernst genommen? Und inwieweit fließen die Maßnahmen in die heutigen Gebäude dort ein?
Also auf alle Fälle wird das ernst genommen. Die Situation war ja hier wirklich nicht gerade angenehm. Die Luftwerte, die lagen in manchen Städten, die PM2.5-Werte lagen in manchen Städten bei 500. Bei uns lagen sie dann bei 150 vielleicht an schlechten Tagen. Es war wirklich sehr besorgniserregend. Mittlerweile ist das besser und es gibt auch mittlerweile bei den Bauherren ein großes Bewusstsein dafür, grüner, nachhaltiger, umweltschonender zu bauen. Und alle großen Bauträger haben inzwischen Abteilungen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Natürlich wird nicht jedes Haus jetzt zertifiziert oder energiesparender geplant, aber es werden eben doch vielleicht 20% der Häuser schon in einer anderen Ausführung erstellt. Und außerdem gibt es mittlerweile auch viele Gesetze, die vorschreiben, wie die Wärmedämmung auszusehen hat, die vorschreiben, dass ein bestimmter Prozentsatz von Gebäuden in Fertigteil erstellt werden soll, mit höherer Qualität. Also insofern haben wir eine veränderte Situation und das macht Spaß oder das ist gut, weil wir als Deutsche ja in diesem Bereich schon seit den 70er Jahren, seit der Ölkrise aktiver sind und insofern können wir als Deutsche auch vielleicht den einen oder anderen Auftrag bekommen, weil man weiß, dass wir das können. Also insofern, es hat sich verändert, ja.
Gibt es denn so etwas wie eine Bauverordnung?
Ja, natürlich. Es gibt sehr, sehr viele Vorschriften und Gesetze und die sind auch hier nicht verhandelbar. Das liegt an der großen Masse der Projekte. Das heißt, hier hat gar keine Stadtverwaltung, keine Brandschutzbehörde Zeit, über irgendwelche Abweichungen zu verhandeln. Das Gesetz muss eingehalten werden und es wird eingehalten. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe, es gibt immer Fehler, die am Bau auftreten, aber es wird eingehalten, auf alle Fälle.
An dieser Stelle kommen wir mal auf das eingangs erwähnte Projekt von dir zu sprechen, den Sustainable Office Tower 2. Magst du uns mal kurz durch eure Intention und die Ergebnisse des Vorhabens führen?
Okay, gerne. Wir haben ja 15 Jahre lang bisher an Büroprojekten gearbeitet. Wir haben Büroparks entworfen und gebaut. Wir haben Bürogebäude, meistens in Form von Hochhäusern gebaut. Und wir haben immer versucht, unsere Bauherren zu überzeugen, umweltschonender zu bauen, energiesparender zu bauen. Und wir sind immer wieder auf taube Ohren gestoßen, beziehungsweise man hat uns gerne zugehört, aber hat immer gesagt, nächstes Mal oder wir machen ein bisschen davon. Und das hat uns dann einfach zu der Idee gebracht, dass wir ein fiktives Projekt entwickeln, mittlerweile das zweite schon, bei dem wir einfach zeigen, wie es aussehen könnte, wenn man einfach mal das machen kann oder könnte, was man machen sollte. Und so sind diese zwei Projekte, und du sprachst ja von dem zweiten, das ist in Shanghai, entstanden. Wir haben uns dazu ein Grundstück ausgesucht, das jeder in Shanghai kennt und das ich als Architekt schon lange im Auge habe, weil ich denke, es ist eigentlich eine Schande, dass an dieser prominenten Stelle nichts Gescheites steht. Das ist mitten im Finanzzentrum von Shanghai, umgeben von riesen Hochhäusern, unter anderem dem zweithöchsten der Welt. Und in der Mitte dieses Platzes ist ein Busbahnhof und eine U-Bahn-Station liegt unten drunter. Und da kommen jeden Tag Tausende von Menschen an, die zur Arbeit gehen oder die dieses Finanzzentrum besuchen, weil es ist auch ein Touristenmagnet. Und da ist gar nichts. Und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich der Punkt oder die Stelle in Shanghai, an der man mal zeigen könnte, was sein könnte, wenn man einfach mal machen dürfte. Und die Idee war eben, einen Turm zu entwickeln, ein Gebäude zu entwickeln, 250 Meter hoch. Also relativ niedrig gegen die 630 Meter des nebendran stehenden Gebäudes. Ein Gebäude, das als Bürogebäude neueste oder zeitgemäße Arbeitsplatzgestaltung darstellt und gleichzeitig nachhaltig geplant ist. Und so haben wir einfach mal entworfen. Und irgendwann werden wir das vielleicht auch mal hier vorstellen dürfen. Es ist nicht ganz so einfach wie bei uns. Und wir hoffen dadurch, Bauherren zu interessieren für das Thema. Wir sind überzeugt, dass dieses Gebäude an dieser Stelle nie gebaut werden darf oder gebaut werden wird. Aber es soll einfach zeigen, dass wir engagiert sind, dass wir weitergehen wollen und dass wir dieses Handwerk beherrschen. Nachhaltige Gebäude zu erstellen, als Bürogebäude zum Beispiel in diesem Fall.
Was ist denn der Unterschied zwischen deinem Konzept und den herkömmlichen Bürogebäuden, die im Moment in China gebaut werden oder sogar schon stehen?
Also die herkömmlichen Gebäude, die auch wie unseres hier, in dem wir sind, die bestehen eigentlich aus Büroflächen von 1.000 oder 1.800 bis 2.000 Quadratmeter Fläche pro Geschoss. Und diese Geschosse sind dann 27 Mal übereinander gestapelt und dann ist man bei 100 Meter Höhe. Und in dieser Art wird ein Haus neben dem anderen erstellt. In der Mitte gibt es einen Aufzugskern. Unten im Erdgeschoss geht man rein, steigt in den dunklen Aufzug, fährt irgendwo hin, steigt wieder aus und befindet sich dann im Büro. Und wenn man Glück hat, kann man aus dem Fenster gucken und merkt, ah, man ist im 12. Geschoss. Und das wollten wir verändern. Wir wollten ein Gebäude machen, das erlebbar ist, ein Gebäude, in dem man sich orientieren kann, ein Gebäude, in dem diese Ebenen aufgebrochen sind, sodass man über mehrere Geschosse miteinander kommunizieren kann oder sich zumindest sehen kann. Und dieses Gebäude sollte dadurch Kommunikation und Innovation fördern. Und natürlich sollte dieses Gebäude auch dazu dienen, die mentale Gesundheit der Bewohner oder Benutzer zu fördern. Das heißt, wir haben da drin in diesem Gebäude auf jeder Ebene sehr viel Grün vorgesehen. Wir haben dann Geschosse in Paketen zusammengefasst und zwischen diesen Paketen zweigeschossige, große, freie Grünbereiche geschaffen, die auf 50, 100, 150 und 200 und 250 Meter Höhe liegen. Also Räume, in die die Leute gehen können, um sich zu entspannen, um andere Leute zu treffen, vielleicht neue Ideen zu entwickeln und so weiter. Also das Gebäude fördert einfach das Miteinander und in dieser Art wird das Gebäude in seiner Offenheit dann auch ein aktiver Bestandteil der Umgebung. Das tun die Gebäude hier ja nicht. Die herkömmlichen Gebäude sind abgeschlossen. Man ist drinnen oder draußen. Wenn man überhaupt reinkommt, falls man nicht in dem Bürogebäude arbeitet, kommt man schon gar nicht rein. Also es ist alles nicht sehr förderlich für die Gemeinschaft und das wollen wir ein bisschen verändern.
Jetzt geht ja mit dem Konzept auch die Forschung einher oder die Untersuchung besser gesagt, wie wir eben nach der Covid-19-Pandemie oder auch währenddessen zusammenarbeiten. Flossen da die Ergebnisse in dieses Konzept mit hinein und wie sahen die überhaupt aus?
Also wir haben dieses Projekt oder auch das erste Projekt, das in Thailand oder in Bangkok sich befindet. Wir haben diese Projekte vorher schon angefangen und da gab es noch gar kein Covid-19. Und wir haben dann gemerkt, dass wir eigentlich genau das Richtige getan haben oder etwas getan haben, was auch in der heutigen Situation sicher dienlich ist oder förderlich ist. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Planung ist die Klimaanlage. Wir haben ja in unseren Breiten hier überall Klimaanlagen. Und die herkömmlichen Klimaanlagen arbeiten hauptsächlich mit Umluft. Das heißt, die Luft in den Gebäuden wird wieder gereinigt und so weiter und wird wieder zurückgeführt. Und in unseren Konzepten arbeiten wir mit Frischluft. Und das verhindert eben, dass unsere Klimaanlagen Viren schleudern werden. Und natürlich diese ganze Begrünung der Gebäude ist sicher auch förderlich, da ja wir eher jetzt mehr vereinzelt arbeiten in der nächsten Zukunft. Und wir in diesen grünen Räumen vielleicht auch mehr Entspannung finden, als wir das in herkömmlichen Büros finden.
Hat das Projekt eigentlich etwas mit der im Oktober/November letzten Jahres gegründeten Kooperation intelligenter und nachhaltiger Büroparks in China zu tun? Was steht denn dahinter, hinter dieser Kooperation?
Dieses Projekt bzw. beide Projekte haben bedingt etwas damit zu tun. Es geht bei dieser Kooperation einfach um die Frage, wie können wir Smart Building Technology in unsere Büroparks bringen und auch in diese zwei Gebäude? Wir haben ja sehr viele Büroparks entworfen und gebaut und auch etliche Bürohochhäuser, aber eben immer ohne Smart Technology. Und wir wollen zusammen mit dieser Firma Yinlo, wir wollen diese Smart Technology in diese Gebäude bringen. Yinlo oder wir sind keine Bauherren. Wir brauchen dazu natürlich Bauherren. Wir brauchen das entsprechende Projekt. Aber wir wollen das eben ähnlich in der Art machen, wie es der Entwickler Edge in Europa macht. Wir wollen unsere Gebäude effektiver machen. Wir wollen sie in der Unterhaltung besser machen. Wir wollen vielleicht auch durch diese Smart-Technologie die Flächennutzung optimieren, sodass wir vielleicht am Ende als Beispiel weniger Besprechungsräume planen müssen, weil wir die Besprechungsräume durch Smart-Technology besser nutzen können. Also das sind unsere Ziele. Natürlich, diese Ziele können wir umsetzen nur zusammen mit einem Bauherrn. Wir sind im Gespräch mit verschiedenen Bauherren und hoffen, dass das demnächst zum ersten Projekt führt.
Du hast eine wunderbare Gabe, mich immer in die nächsten Themen zu führen, nämlich in diesem Fall auch zur Digitalisierung. Da möchte ich gern wissen, oder das möchte ich gern ansprechen, weil China legt ja diesbezüglich in den letzten Jahren wirklich eine rasante Entwicklung hin und ja, scheint selbst das Silicon Valley in Verlegenheit zu bringen in mancherlei Hinsicht. Spielt in deiner Planung der Gebäudeintelligenz oder die Gebäudeintelligenz eine Rolle und wenn ja, welche? Also abgesehen von dem Konzept gerade, aber welche Planung hast du da mit involviert in deine Gebäude?
Also wie eben schon beschrieben, wir versuchen in unseren Büroparks und auch in diesen zwei Projekten, die wir vorhin besprochen haben, Digitalisierung hineinzubringen. Und zwar in der Art, dass wir nicht nur eine Face Recognition am Eingang haben, wir wollen etwas mehr. Man muss nur aufpassen, das ist natürlich nicht eigentlich das Geschäft von Architekten. Wir können natürlich, wenn es richtig gemacht wird, von einer guten Voruntersuchung profitieren und wir können dann besser planen als herkömmlich. Herkömmlich ist ja vielleicht auf Erfahrung, die schon überaltert ist. Und mit der Digitalisierung wird es sicher besser werden. Aber es ist eine Sache von Ingenieuren eigentlich. Also die ganzen Systeme, die ganzen Sensoren in Gebäude zu bringen, die Konzepte dafür zu entwickeln, das ist nicht so ganz unser Gebiet. Aber wir arbeiten natürlich mit solchen Leuten gerne zusammen, nur es braucht den Bauherrn dazu. Und das ist eben in China aufgrund der Marktsituation nicht immer ideal. Das heißt, es werden einfach Sachen, die konventionell gebaut werden, immer noch gut verkauft und es besteht kein so großer Druck, etwas zu verändern.
Also mich überrascht es ein wenig, weil ich eigentlich die Chinesen als sehr pionierhaft empfinde, was eben in Richtung Digitalisierung anbelangt. Und ich hätte jetzt eigentlich fast wetten können, dass die Gebäude sich der technischen Entwicklung oder auch dem Tempo anpassen. Das heißt, dass die konventionelle Bauweise gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern dass zunehmend eben auch die Technik dort Einzug hält. Also in der Gebäudeautomation, also mit Sensoren arbeiten, auch die Informationsleitsysteme oder die Aufzugssysteme effektiv und effizient an das Verhalten der Mitarbeiter anpasst und so weiter. Da gibt es ja eine vielfältige
Amale. Also das tun sie ja auch, auf alle Fälle. Nicht bei allen Projekten natürlich, bei wenigen Projekten. Wir stehen ja am Anfang. Nur, ich meinte, es ist nicht direkt unser Planungsbereich. Wir unterstützen das ja gerne. Gerade was du angesprochen hast, Aufzugssteuerungssysteme und so weiter. Wir tun das ja gerne und wir reduzieren auch dann gerne die Anzahl der Aufzüge. Dadurch spart man Kosten und man spart Energie. Aber das kommt durch die Ingenieure dann zu uns und wir setzen das dann um in der Planung. Also insofern sind wir nicht immer diejenigen, die da großen Einfluss haben. Wir können das immer anregen beim Bauherrn und das tun wir auch. Aber die Konzepte kommen dann von den Ingenieuren und nicht von uns.
Jetzt ist ja im Prinzip ein Gebäude Teil oder wenn ein intelligentes Gebäude Teil einer Smart City, die auch miteinander durchaus kommunizieren mit dem öffentlichen Raum. Gibt es oder inwieweit bist du als Architekt in den Prozess einer Smart City involviert? Arbeitest du da schon an bestimmten Projekten dran oder ist das noch völlig out of order?
Nein, also wir arbeiten an solchen Sachen. Nur muss man dazu sagen, solche Sachen wie Smart City, die haben auch immer so ein bisschen den Touch von einer Modeerscheinung. Das ist vielleicht in China etwas anders als bei uns. Das ist auch grundsätzlich erstmal nicht schlecht. In China werden viele Entwicklungen aufgenommen und ausprobiert oder erstmal werden Projekte ganz großartig betitelt, also Smart City so und so. Und manchmal steckt nicht so viel dahinter. Es steckt zwar die Absicht dahinter, das zu tun, aber die Umsetzung hapert dann meistens doch. Und auch in dem Thema Stadtplanung gilt, dass wir als Stadtplaner und Architekten eigentlich unsere Städte ähnlich planen wie vorher. Nur wir können natürlich durch die Daten, die wir, wenn es gut läuft, von Fachingenieuren bekommen, können wir zum Beispiel natürlich die Anzahl von Stellplätzen verringern in Gebäuden oder in Stadtgebieten. Wir können vielleicht die eine oder andere Fahrspur weglassen, wenn intelligente Verkehrssteuerungssysteme eingesetzt werden. Das auf alle Fälle. Aber der Begriff Smart City bezieht sich ja hauptsächlich auf die Verwaltung von Städten. Und das ist nicht unser Bereich. Also wir haben hier Smart City Systeme in der Stadt, aber das ist nicht etwas, was unsere Planung verändert. Das ist nachher in der Verwaltung der Stadt vielleicht oder in der Verwaltung eines Gebäudes, aber nicht in der Planung oder Ausführung des Gebäudes sichtbar.
Mhm. Siehst du denn manchmal, sagen wir mal, Funktionen in der Stadt, die du als intelligent bezeichnen würdest?
Also in China sieht man die jeden Tag. Ob sie intelligent sind, weiß ich nicht, aber sie sind allgegenwärtig. Also natürlich ist die Frage, wie weit ist der Begriff Smart zu fassen? Wir haben hier im Bürogebäude eben zum Beispiel die Gesichtserkennung, wenn man reinkommt. Wir haben an jeder Ampel haben wir Kameras. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto jetzt bei Rot über die Ampel fahren würdest, dann kriegst du innerhalb von Sekunden eine Nachricht auf dein Telefon, dass du, was weiß ich, 2 Punkte hast und 2000 Euro oder ähnliche Summe Strafe zahlen musst. Also das ist so schnell, das ist verblüffend. Also es gibt sehr viele Sachen und es ist immer ganz interessant für mich. Es gibt zum Beispiel hier, oder es gab das Problem, dass die Autos die Fußgänger nicht vorgelassen haben, wenn man über die Kreuzung ging und grün hatte, dann haben die Rechtsabbieger einmal die Vorfahrt genommen. Jetzt gibt es ein neues Gesetz, dass das verboten ist und es halten alle, weil sie mit der Kamera erfasst werden, wenn sie bei Rot rüberfahren, also wenn sie rüberfahren und einem Fußgänger die Vorfahrt nehmen oder das Vorrecht nehmen. Das wird dann erfasst über das Nummernschild und dann gibt es den, wie eben beschriebenen, Strafzettel aufs Telefon und es geht schnurstracks. Also es ist alles sehr smart und deswegen in dem gegebenen Beispiel gerade hat sich das auch von heute auf morgen verändert. Also man kann problemlos über die Fußgänger oder über den Zebrastreifen bei Grün gehen. Es kommt kein Auto mehr und nimmt einem die Vorfahrt. Also das ist überall, ja.
Also da hat Smart ja wirklich auch eine positive Wirkung in dem Fall. Aber für eine Smart City braucht es natürlich jede Menge Daten. Mhm. Und mich würde mal an dieser Stelle wirklich interessieren, haben Chinesen denn Ängste, diese preiszugeben oder ist das eher eine wirklich typisch deutsche Denke?
Also ich weiß nicht, ob das ein Problem ist der unterschiedlichen Kulturen oder ein Generationsproblem. Natürlich, hier in China gibt man immer schnell seine Daten frei. Man kann sonst sozusagen nicht mehr mitmachen. Das heißt, zum Beispiel bargeldloses Bezahlen habe ich lange Zeit nicht machen wollen, weil ich immer gedacht habe, es sollte niemand wissen, wo und wann ich mein Geld ausgebe. Aber mittlerweile mache ich es auch, weil es sehr bequem ist, weil es schnell geht und weil viele Läden gar kein Bargeld mehr haben. Also insofern vielleicht ein Generationsproblem. Aber generell sind die Chinesen vielleicht lockerer im Umgang mit ihren Daten und auch das Thema Privatheit wird hier anders gesehen als bei uns. Ich denke, das hat damit auch sehr viel zu tun.
Mhm. Privatheit wird anders gesehen. Wie heißt das? Sie haben keine Privatsphäre oder Wie damit darf man das verstehen?
Ja, also sie haben natürlich Privatsphäre und so, aber sagen wir mal, wenn du beim Arzt bist, in einem normalen chinesischen Krankenhaus, dann sind alle Türen offen und du würdest vielleicht deinem Arzt erzählen, was für Probleme du hast oder Schmerzen du hast. Und es kann sein, dass nebendran andere stehen und zuhören und dann ihren Kommentar dazu geben. Und es wird besser, all solche Sachen werden besser, aber auch die Nähe zwischen den Menschen ist ganz anders als bei uns. Zum Beispiel, wenn du irgendwo stehst an einem Schalter und dein Bahnticket abholst, da steht der Nächste vielleicht dann 10 Zentimeter hinter dir und guckt, was du machst, besonders wenn du Ausländer bist. Ist ja immer interessant, das zu beobachten. Also man hat die Abstände, die wir haben, und Privatheit gibt es natürlich, aber es gibt ja in jeder Kultur eine unterschiedliche Betrachtung oder unterschiedliche Ausformungen von Privatheit.
Jetzt abschließend mal noch die Frage, spielt in deinen Planungsprozessen BIM oder gar die Visualisierung in virtuelle Welten eine Rolle?
Also wir machen im Büro kein BIM und das hat eigentlich mehrere Gründe. Zum einen ist es natürlich ein großer Aufwand, das einzuführen. Also das höre ich auch von Kollegen in Deutschland. Und auch selbst dort, so scheint es mir, ist das nicht so erfolgreich beziehungsweise nicht so gefragt, wie es vielleicht manchmal klingt. Hier in China arbeiten wir als Architekten ganz anders als in Deutschland. Das heißt, wir bekommen einen Auftrag vom Bauherrn und mal vereinfacht gesagt, wir arbeiten bis zum Baugesuch ohne Fachingenieure. Wir bringen unsere eigene Erfahrung ein in das Projekt oder wir kontaktieren mal einen Fachingenieur, der uns dann berät in der Größe von Technikräumen und so weiter. Und wir machen das Projekt in dieser Art fertig und danach geht das Projekt erst an das sogenannte Local Design Institute. Das sind Riesenbüros, die alle Fachbereiche von der Architektur bis zur Haustechnik vereinen. Und diese Büros, die bringen dann ein Projekt sozusagen auf ein Level, bei dem man dann BIM machen könnte, weil alle Beteiligten an einem Tisch sitzen. Wir selber, wir kennen die Beteiligten oft lange gar nicht, also die späteren Local Design Institutes. Wir können gar nicht Tragwerk, Schachtführung, Elektrotechnik und so weiter in unsere Planung mit einbringen. Und es verlangt ja auch eine andere Denkweise. Es verlangt ja die Denkweise, dass man am besten von Anfang an mit allen Beteiligten am Tisch sitzt. Und das gibt es hier eben nicht. Also insofern tun wir es nicht. Und ich habe zufälligerweise vor 2 Wochen einen Vortrag über BIM gehört. Und das Thema war eigentlich, dass BIM überwichtig gesehen wird und in der Realität nicht die Anwendung findet, die man eigentlich erwartet hat, beziehungsweise die BIM-Verkäufer einem suggerieren. Das heißt, es wird viel erzählt von, was BIM alles kann, aber in der Realität wird sehr vieles einfach nicht benutzt oder gebraucht. Also insofern, wir machen es nicht.
Dann brauche ich gar nicht fragen oder nochmal nachhaken, ob du zum Beispiel schon mal eine VR- oder AR-Brille aufgehabt hast, um bestimmte Modelle auch virtuell zu begehen.
Also ich habe sie noch nicht aufgehabt und ich erinnere mich nur an dieses Thema Visualisierung. Das hat ja immer 2 Seiten und eine Seite ist eben die, dass wir durch unsere Renderings, die wir ja machen müssen, häufig schon so viel Details präsentieren müssen am Anfang eines Projektes, wie wir gar nicht selber lösen können. Und da kann es vorkommen, dass Sie, sagen wir mal, eine Hochhausgruppe von 4 Leuten planen oder dass wir eine Hochhausgruppe von 4 Türmen planen, Entschuldigung, und dass der Bauherr am Ende sagt, Ihr Projekt gefällt mir schon, aber die Decke im Foyer, die abgehängte Decke in Holz, die scheint mir etwas zu dunkel. Und da merkt man dann manchmal, dass diese Übervisualisierung in frühen Planungsstadien eigentlich die Freiheit nimmt, während des Planungsprozesses Sachen noch zu verbessern, weil Bauherren sich vielleicht auf manche Sachen schon festlegen. Also insofern, ich bin da geteilter Meinung, ob das so gut ist.
Also ich bin ein Fan davon, weil ich das natürlich schon einige Jahre mit verfolge und schon, ja, ich weiß nicht, wie viele Brillen aufgehabt habe und sich die Visualisierung auch deutlich in der Qualität verbessert haben.
Auf alle Fälle,
ja. Und dass die Visualisierung nicht nur quasi als Vorgabe einer bestehenden Projektion dient, sondern dass man damit auch gestalten kann. Das heißt also auch ein Werkzeug und Design-Tool, dass man damit eben auch, sagen wir mal, ausprobieren kann, wenn, wie du sagst, eben die Decke zu dunkel ist, dass man eben entweder sie heller macht oder zu hoch oder höher macht oder sie in einen entsprechenden Winkel setzt, um verschiedene Raumperspektiven zu generieren. Also da kann man wirklich spielen heutzutage und das hat sich, also mal auch ganz abgesehen von den emotionalen Faktoren wie Licht, Witterung und so weiter, dass man ja auch inzwischen mit reinspielen kann. Und das, also mich beeindruckt das schon, auch ob der guten Qualität der Visualisierung. Und ich kann das gar nicht so ganz teilen, dass man quasi schon so eine Art Vorgabe hat und so wird's gemacht. Genau das ist ja das eben nicht, was VR als Intention hat, sondern es ist genau umgedreht, sondern dass man damit gestalten kann und keine Vorgaben als definitiv fix ansehen muss.
Das, ja, also ich wollte gerade antworten, dass das vielleicht ähnlich ist wie mit der Frage, als CAD kam, ob dadurch die Gebäude besser würden. Aber nun hast du gesagt, man benutzt BIM ja auch zur Gestaltung und ich habe gedacht, vielleicht müssen wir es einfach mal uns besser anschauen und vielleicht kommen wir dann auch auf BIM. Im Moment tun wir es eben noch nicht.
Okay, aber das ist ja auch legitim. Also damit wären wir ja fast schon am Ende, aber allerdings wärt ihr dann natürlich nicht bei Architekturdesigner XA, wenn ich nicht meinem Podcaster die Gelegenheit gäbe, seinen eigenen Abschluss zu bebotschaften. Also bitte, Thomas, äußere ohne Vorbehalte deine Wünsche für die Welt da draußen. Und das kann alles sein. Du kannst schimpfen und du kannst aber auch sagen, alles ist gut.
Nein, also schimpfen tue ich nicht. Ich bin ja sehr zufrieden mit meiner Situation. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier in China das alles miterleben durfte und immer noch miterlebe. Es ist ja einzigartig, was hier abgelaufen ist. Und ich konnte ein kleiner Teil davon sein. Und das macht sehr viel Spaß. Ich bin heute noch begeistert in Shanghai unterwegs als Spaziergänger, stehe am Fluss und gucke auf die Hochhaus-Skyline. Mir gefallen solche Sachen. Ich wünsche mir, dass alles wieder zurückkehrt zur Normalität. Ich wünsche mir, dass das Leben ähnlich weiterläuft wie vorher. Natürlich müssen wir verschiedene Probleme lösen. Es gibt große Probleme, die Klimakatastrophe und all so Sachen. Vielleicht trägt die Pandemie dazu bei, dass wir das in Zukunft stärker anpacken und mehr im Vordergrund haben, als wir es bisher hatten. Also insofern, ich schimpfe nicht, ich bin guter Hoffnung und ich hoffe, dass das alles ein gutes Ende nimmt.
Daraus nehme ich, dass du in Shanghai bleiben möchtest.
Also ich bin ja mittlerweile 61 und ich fühle mich immer noch sehr gut und auch sehr motiviert. Man weiß ja nicht, wie man sich entwickelt, aber ich würde gerne noch hier 10 Jahre bleiben. Und ich bin gerade dabei, Richtung Green Card zu gehen. Also das heißt, vielleicht in 3 Jahren werde ich die Green Card beantragen. Dann dürfte ich immer hier bleiben. Mir gefällt es hier, ja, auf alle Fälle. Und manchmal gefällt es mir auch nicht, aber das tat es ja in Stuttgart auch. Also es ist ja nicht so, dass man jeden Tag in guter Stimmung ist. Aber ich würde gerne noch länger bleiben, auf alle Fälle.
Ja, so, das war's für heute. Ich hoffe, dass wir genug Spannung erzeugen konnten, dass ein Wecken nicht nötig scheint. Vielen Dank, lieber Thomas, für das interessante, wirklich interessante Gespräch. Vor allem, weil ich eben auch noch nicht in Shanghai war. Ich war schon viel unterwegs und überall, aber eben noch nicht in Shanghai. Vielen Dank, dass du uns den Einblick gewährt hast in deine Welt und die Chinas bzw. Shanghai. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich. Vielen Dank.
Gerne. Dankeschön. Auch von meiner Seite.
Ja, und an euch als kleine Vorschau auf den nächsten Podcast verrate ich mal so viel, dass mir der Designleiter von Miele da Rede und Antwort stehen wird. Bis dahin macht es gut, achtet auf euch und pflegt einen offenen Geist. Eure Kelly.